Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ich habe nur selten einen Briefwechsel gelesen, der so bitter ist und gleichzeitig so viel Mut macht. Der einerseits politisch ist, aber auch wahnsinnig persönlich. Und dann ein Briefwechsel, bei dem mich der Tonfall der Briefe immer wieder so überrascht hat. Özlem Topcu und Richard Reim-Schneider haben gemeinsam einen Briefwechsel zur deutschen Realität veröffentlicht. Wie hättet ihr uns denn gerne, heißt das Buch. Und ich freue mich sehr, dass Sie beide bei mir sind. Guten Tag.
Hallo.
In diesem Buch, da habe ich Sie in sehr unterschiedlichen Facetten kennengelernt. Und zwar so unterschiedlich, dass ich ehrlich gesagt immer unsicherer geworden bin, wie ich Sie jetzt hier eigentlich vorstellen soll. Klar kennen wir Sie beide durch Ihre journalistische Arbeit. Özlem Topcu als stellvertretende Leiterin des Auslandsressorts beim Spiegel. Richard C. Schneider als langjährigen Leiter des ARD-Studios in Tel Aviv. Aber das ist ja nur die öffentliche Seite. Und irgendwann dachte ich, ich lasse Sie sich gegenseitig vorstellen. Jeweils mit einem kurzen, knappen journalistischen Satz. Also Herr Schneider, was für eine Frau ist Özlem Topcu?
Eine wunderbare und großartige.
Ha, das war sehr knapp, Frau Topcu.
Richard Reim-Schneider ist meine Entdeckung des Jahres, also von vor 2 Jahren. Und ich bin froh, dass er mir zugelaufen ist oder ich ihm, ich weiß nicht genau, wir sind uns gegenseitig zugelaufen. Und da haben sich 2 Freunde gefunden, ja.
Das merkt man diesem Buch auch deutlich an. Ich ergänze noch biografisch, weil das, glaube ich, doch wichtig ist. Herr Schneider ist das Kind ungarischer Holocaust-Überlebender in Deutschland und Frau Topcu ist in Flensburg als Tochter bulgarisch-türkischer sogenannter Gastarbeiter geboren. Das ist deswegen wichtig, weil sie im Buch immer wieder erstaunliche Worte füreinander finden. Du bist halt auch nur das kleine türkische Mädchen von Gastarbeitern. Herr Schneider, das schreiben Sie einmal. Und die erwiderte die Anrede dann mit »Mein kleiner Judenjunge«. Das zeugt von einer unglaublichen Vertrautheit.
Also das Witzige ist, dass wir uns eigentlich überhaupt nicht kennen. Also wir kennen uns tatsächlich erst seit 2 Jahren und sind uns bis jetzt, glaube ich, Richard, korrigier mich, wenn ich falsch liege, in Natura sind wir uns nur einmal begegnet.
Nee, wir sind uns mindestens zweimal begegnet, zweimal. In Berlin und dann nochmal in München.
Stimmt.
Und in Tel Aviv, 3-mal.
Stimmt, 3-mal.
Herr Schneider, ich bin jetzt ein bisschen baff, weil ich wirklich den Eindruck hatte, da schreiben 2 Menschen, die sich schon ihr halbes Leben lang kennen. Und dieser Satz, du bist halt auch nur das kleine türkische Mädchen von Gastarbeitern, das ist ja eigentlich so ein bisschen als Kompliment gemeint, ne? Weil Frau Topcu Ihnen schreibt, wie sehr sie sich gefreut hat, als eine andere deutsche Özlem den Corona-Impfstoff erfunden hat und ihr diese Freude aber ein bisschen peinlich war. Sie konnten das nachvollziehen. Können Sie das erklären?
Ja, ich kann das total nachvollziehen, weil das natürlich auch ein Teil des, denke ich mal, Charmes dieses Briefwechsels ist, dass wir auf der einen Seite beide Kinder von Immigranten sind. Meine Eltern sind nach dem Holocaust über Ungarn und die Tschechoslowakei und Israel dann irgendwann mal nach Deutschland gekommen. Özlems Eltern als sogenannte Gastarbeiter. Das heißt, wir sind beide erstmal Kinder von Immigranten in Deutschland und damit zu Hause mit einer anderen Kultur groß geworden als draußen. Das Zweite ist, auch da gibt es die Parallele, dass man sich in der deutschen Gesellschaft behaupten muss, dass unsere Eltern uns immer gesagt haben, dass wir nicht nur sehr gut, sondern besser sein müssen als alle anderen, um überhaupt eine Chance zu haben. Und insofern konnte ich diesen Stolz da sehr nachvollziehen, weil das etwas sehr Typisches ist, wo man sagt, ha, ja, also wunderbar, also vielleicht verstehen jetzt die Deutschen, dass wir mindestens gleichwertig sind und gleichzeitig steckt da natürlich auch eine Falle drin, weil wir uns da in eine Abhängigkeit begeben, als ob wir es nötig hätten, den Applaus der Mehrheitsgesellschaft zu bekommen.
Das ist ja eine Frage auf Frau Topcu, die Sie ja auch da so aufgreifen. Dieses Lebensgefühl, nur nicht auffallen, immer brav Mimikry machen. Wie erleben Sie das?
Ja, also in diesem Satz, den Richard mir um die Ohren haut, du bist auch nur die kleine türkische Tochter von Gastarbeitern, das ärgert mich natürlich total. Auf der anderen Seite, er darf das sozusagen auch sagen. Und dieser peinliche Stolz, den ich empfinde wegen der BioNTech-Leute, da ist halt so eine leicht demütige Haltung gegenüber der deutschen Gesellschaft natürlich drin, die mich wiederum auch wütend macht. Also warum bin ich denn so stolz? Das ist so ein bisschen angelernt, aber auch gleichzeitig angenommen und darüber auch wiederum entwickelt sich so eine Wut, dass man diese Ängste der Elterngeneration, fallt nicht auf, macht uns keine Schande vor den Deutschen, dass man die sozusagen internalisiert hat und nicht sagt, ey, fuck off.
Sie bezeichnen das als so eine Grundwut. Und Sie fragen sich, warum eigentlich ist das in Deutschland so, dass sich Nicht-Deutsche regelmäßig rassistische Vorurteile anhören müssen und dann artig so tun müssen, als wäre das völlig in Ordnung, weil Meinungsfreiheit, weil Kunstfreiheit. Haben Sie da eine Idee?
Ja, also darüber denke ich natürlich nach, vor allem was die Sicht auf Muslime angeht. Also meine persönliche Sicht darauf ist, dass ich mir, auch wenn ich mich nicht als Muslimin definiere, mir die Wut über einige Ansichten so aberzogen habe. Vielleicht auch aus diesem erlernten Mechanismus, fall nicht auf. Es geht ja auch wirklich wahnsinnig viel schief. Einige Haltungen sind auch nicht mit einer liberalen Gesellschaft zusammenzubringen. Und trotzdem, auch wenn ich mich selber nicht dazu zähle, nerven mich und stören mich einfach sehr, sehr viele Ansichten, die geäußert werden, von denen man eben immer sagt, ich darf doch sagen, dass das irgendwie mit dem Kopftuch komisch ist oder ich darf doch sagen, dass die alle ihre Frauen schlagen, ist doch so. Und wenn man dann dazwischen geht und sagt, Moment mal, können wir da bitte differenzieren, dann war man nicht nur die Blauäugige, sondern man war auch diejenige, die die Meinungsfreiheit blockiert.
Die dann gleich jemanden canceln wollte. Ich habe den Eindruck, Herr Schneider, bei Ihnen ist es mit dieser Geduld, sich da zurückzuhalten, ein bisschen vorbei. Ihnen platzt da wesentlich öfter der Kragen in diesem Briefwechsel, oder?
Weiß ich gar nicht. Das drückt sich nur anders aus. Ich weiß nicht, ob Özlem nicht genauso oft der Kragen platzt, aber sie ist vielleicht eine etwas dezentere Person als ich. Die Voraussetzung bei mir ist natürlich eine andere als bei Özlem. Und bei mir ist der Hintergrund einfach wirklich sehr simpel. Es sind nicht nur 6 Millionen ermordete Juden, sondern buchstäblich Hunderte, die aus meiner eigenen Familie ermordet und vergast wurden. Und meine beiden Eltern waren auch im Konzentrationslager. Also vor diesem Hintergrund ist man natürlich von Anfang an gegenüber dieser Gesellschaft anders gepolt und geeicht, als wenn man in Anführungszeichen wohlgemerkt nur aus einer sogenannten Gastarbeiterfamilie kommt. Das macht einen nervöser, das macht einen skeptischer, das macht aber einem gerade nach der Katastrophe und nach dem Massenmord einfach noch sensibler, wenn man dann immer und immer und immer wieder mit antisemitischen Stereotypen konfrontiert wird. Und im Lauf der Jahre und Jahrzehnte, und das ist das, wo ich auf der einen Seite auch durchaus auch aggressiver werde, ist es frustrierend zu sehen, dass die Stereotypen und die Angriffe eigentlich immer wiederholen. Das, was ich mit 20 gehört habe, ich jetzt mit Mitte 60 auch höre, wo ich mir denke, gehört das denn nie auf? Und natürlich weiß ich, es hört nie auf. Und das ist aber auch genau die Seite, wo ich dann manchmal sage, okay, gut, kenne ich schon, alles klar, jetzt kommt das wieder. Und dann winkt man auch müde ab, wenn man sagt, das ist nichts Neues unter der Sonne. Aber angesichts des wachsenden Antisemitismus, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und das nur wenige Jahrzehnte nach der Shoah, ja, was soll man denn sein, wenn nicht wütend? Klar, es ist auch etwas, was ich glaube, oft im innerdeutschen Gesamtdiskurs auch so schwierig ist, diese Unfähigkeit, wütend zu sein. Ich lebe ja in Israel seit vielen Jahren und erlebe da Talkshows, wo man sich also sowas von anbrüllt und wo man in Deutschland, wenn man das zusehen würde, sagt, um Gottes Willen, die gehen sich gleich an die Gurgel. Aber diese Leute gehen sich nicht an die Gurgel, sondern gehen anschließend miteinander Kaffee trinken. Da ist die Scheu vor dem Rauslassen von Gefühlen viel geringer als in Deutschland. Und ich denke, das muss man dann auch mal aushalten.
Ich meine, in Deutschland ist es immer so, in den letzten Jahren wurde sehr viel gesagt, wir müssen mal wieder richtig streiten und streiten gehört zu einer richtigen Demokratie dazu. Auf der anderen Seite, wenn dann wirklich alle mitstreiten, wenn dann Leute auch wirklich am Tisch sitzen, die vor 10, 20, 30 Jahren noch nicht in Anführungsstrichen normaler Bestandteil der Diskussionskultur waren, jetzt auch mitreden, dann sind wir wieder an dem Punkt zu sagen, man wird ja wohl noch sagen dürfen und jetzt regen sich diese ganzen Minderheiten auch noch auf und wollen auch noch mitreden.
Über Heuchelei, über den nötigen Zorn darüber und vielleicht auch manchmal die nötige Geduld reden wir gleich noch weiter. Özlem Topçu und Richard Reim-Schneider sind bei mir. Sie haben einen Briefwechsel veröffentlicht. Wie hättet ihr uns denn gerne, dass es ein Briefwechsel ein Jahr lang ging, der von Ende 2020 bis Ende 2021 und da ist viel passiert in dem Jahr. Für Sie beide aber auch familiäre Tragödien. Ihr Vater, Özlem Topçu, ist gestorben und Sie beschreiben das sehr bewegend. Obwohl es ein deutscher Arzt war, der zuletzt seine Hand gehalten hat und obwohl Ihr Vater nun auf einem deutschen Friedhof liegt, wird immer noch diskutiert, ob Sie und Ihre Familie wirklich dazugehören. Das klang ja gerade auch schon an, als Sie sagten, wenn wir jetzt mitdiskutieren, dann heißt es plötzlich so, was wollt ihr da? Was geht da in Ihnen vor?
Ja, es sind sehr, sehr unterschiedliche Gefühle, die so an mir zerren, und zwar täglich, manchmal auch innerhalb eines Tages. Manchmal ist es mir egal, manchmal habe ich das Gefühl, dass mein türkischer Anteil immer stärker wird in den letzten Jahren. Als Kind, das weiß ich auch von vielen anderen, die einen ähnlichen Background haben wie ich, als Kind hatten wir immer so die Vorstellung, na, wir haben da noch so ein Reserveland, das ist zwar so ein bisschen das Loserland, da will man eigentlich immer gar nicht sein, aber das ist da ja noch, und wenn irgendwas ist, ja gut, dann gehen wir halt dahin. Manchmal verstehe ich auch einfach so Mechanismen nicht. Also warum wird so ein wahnsinniger Tanz in Deutschland um die Migration gemacht? Ich habe das Gefühl, das ist eine sehr, sehr deutsche Debatte. Und Richard hat es gerade gesagt, jetzt kommt diese Runde der Debatte und die nächste. Ich bin jetzt Mitte 40 und habe dieses Gefühl auch langsam, dass ich diese Debatten um Identität und Zugehörigkeit auch schon in der x-ten Runde führe. Wir schreiben uns ja auch über die Zeit von Sarrazin, dass das so für sehr viele in meinem Alter so eine Art Zäsur war.
Schockierende ja weniger das Buch, das natürlich auch, aber vor allem, wie viele das gekauft haben.
Ganz genau. Also damals fing das ja an mit diesem, man wird ja wohl noch sagen dürfen, dass die alle dumm sind und uns über ihre gebärfreudigen Frauen überfremden werden, so ungefähr. So war der Tenor. Also wir mussten es annehmen und quasi akzeptieren, dass sowas sagbar sein sollte in Deutschland. Und das hinzunehmen, das mitzuerleben und irgendwie nicht als die aggressive Muslimin oder der aggressive Muslim oder Türke oder Araber in Erscheinung zu treten, das war schon eine sehr, sehr hohe zivilisatorische Kunst. Hm. Es ist auch nicht immer gelungen.
Eine hohe zivilisatorische Kunst, Herr Schneider, ist es sicherlich auch für Sie. Ich habe vorhin schon gesagt, das Jahr war für Sie beide schwierig. Bei Ihnen ist Ihre Mutter hochbetagt, fast 100 Jahre alt, die den Holocaust überlebt hat, die etliche KZs überlebt hat, die im hohen Alter geistig immer mehr gefangen ist in diesem Durchlittenen. Und gleichzeitig wird in Deutschland debattiert, ob denn jetzt, naja, so ein bisschen Israel-Kritik, ob das denn jetzt wirklich antisemitisch sei. Wie sind Sie da klargekommen mit dieser hohen zivilisatorischen Kunst?
Also diese Diskussionen um Israel, die haben mich viel mehr aufgeregt, als ich sozusagen noch kontinuierlich in Deutschland gelebt habe. Seitdem ich also jetzt den Wohnsitz hier in Tel Aviv habe, regen mich diese Diskussionen etwas weniger auf, und zwar ganz einfach darum, weil sie keine Rolle spielen. Was meine Mutter betrifft, ist das natürlich ein ganz anderes Thema. Meine Mutter hat vor einem Jahr Alzheimer bekommen, und so schrecklich diese Krankheit ist, und viele Menschen kennen das ja eben mittlerweile auch zunehmend mit ihren hochbetagten Eltern, die dement oder werden oder Alzheimer bekommen. Das alleine ist ja schon ziemlich schrecklich. Aber was bei meiner Mutter auch passiert ist, dass sie komplett retraumatisiert wurde und dass sie wieder in das Lager oder in die Lager, sie war in 4 Konzentrationslagern, zurückgekehrt ist. Und da sitzt man dann, als ja nun auch nicht mehr ganz junger Sohn, und sitzt neben seiner Mutter und hört diese Selbstgespräche und die Ängste und die Panik. Und das ist alles in Echtzeit. Also es ist nicht, wie ich das von früher kenne, dass meine Mutter noch ganz, ganz klar war, wo sie mir über die Zeit im Lager erzählt hat, sondern sie ist wieder im Lager. Sie erlebt es komplett nochmal durch. Und das ist schwer zu ertragen, nicht vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen um Israel, sondern von der sogenannten Schlussstrichdebatte in Deutschland, die ja kontinuierlich weitergeht, und immer diese Frage, jetzt ist doch endlich mal Schluss mit der Geschichte und die Shoah ist Geschichte. Und ich sage immer nur, nein, die Geschichte ist eben nicht vorbei, sie ist überhaupt nicht vorbei. Und selbst wenn meine Mutter stirbt, mein Vater ist schon seit fast 44 Jahren tot, war auch eben in Konzentrationslagern. Wenn meine Mutter stirbt, ist das auch nicht vorbei, weil ich trage das mit mir weiter und muss damit auch klarkommen. Also es ist halt nie vorbei. Und das auszuhalten und da vor diesem Hintergrund dann auch diese Debatten in Deutschland mitzuerleben, das ist sehr schwer erträglich. Am liebsten würde ich die Leute hierher zerren in das Pflegeheimzimmer meiner Mutter und sagte, hört euch das an, vor allem hört euch das an, was sie da erzählt. Dann werdet ihr verstehen, das ist nicht zu Ende, das ist nicht vorbei. Es ist keine Frage von Schuld, aber es ist eine Frage von Bewusstsein.
Das beschreiben Sie in diesem Briefwechsel sehr eindrücklich. Es steckt wahnsinnig viel in diesem Briefwechsel drin, auch sehr viele verschiedene Themen. Deswegen, egal wie ich jetzt zum Schluss komme, es fühlt sich jetzt irgendwie verkehrt an, Sie da jetzt zu unterbrechen. Ich muss trotzdem zum Schluss kommen, und das ist für mich ein Satz, Frau Topciu, den Sie geschrieben haben. Trotz allem ist dieses Land hier wahrscheinlich das Beste für Leute wie dich und mich. Können Sie mir das erklären, wie Sie zu so einem positiven Schluss kommen?
Naja, also ich glaube, dass die meisten Menschen trotzdem so einen einigermaßen funktionierenden Kompass für ihr Leben und für ihre Gesellschaft haben. Und wenn wir uns mal so umschauen in der Welt, sollten wir eigentlich alle zu dem Schluss kommen, dass das eines der besten, ruhigsten, friedlichsten Orte trotz allen Ärgers ist, den wir so haben.
Das sagt Özlem Topçu. Sie hat mit Richard Chaim Schneider das Buch geschrieben »Wie hättet ihr uns denn gerne?« Das ist ein Briefwechsel zur deutschen Realität, kostet 18 Euro und ist bei Drömer erschienen. Ich danke Ihnen beiden sehr für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank für die Einladung.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.